Sonntag. Und heute ist der Beginn der K-Woche. Und ja, ich habe das mit Elke nicht abgesprochen, aber genau über den Text, den sie vorgelesen hat, möchte ich heute mit euch nachdenken. Genau, und ja, man könnte sagen... Das tut mir leid. Ja, sehr gut. Okay, also Gottes Gnade war da und hat den richtigen Text geschenkt, genau. Tut mir leid, dass ich das nicht gesagt habe, genau. Und manchmal ist es trotzdem so schön, dann zu sehen, wie ja, der Heilige Geist einfach mit seiner Gnade das Ganze zusammenfügt, genau. Genau, also so viel muss ich gar nicht mehr sagen und ich möchte den Text auch nicht nochmal vorlesen, den werden wir aber Schritt für Schritt nochmal gemeinsam durchgehen und uns das ein bisschen genauer angucken. Das Gute ist, dass die Predigt dann auch ein bisschen kürzer ist, 1-2 Minuten. Genau. So. Also gucken wir uns den Text mal an nochmal, ganz in Ruhe. Johannes 12, Vers 12 bis 13. Da kannst du dir gerne die vierte Folie, müsste das jetzt sein, öffnen. Ja? Wahrscheinlich die vierte Folie müsste es sein, Vers 12 und 13. Genau, danke. Genau. So. Was denn? Ja, okay, ach so, immer wenn ich mich umdrehe, geht er weg, oder wie? Ja, okay. Bleibt da. Oh Mann. Na gut. Also Gottes Gnade mit. Nein, echt? Ja, aber das, ich sehe es nicht. Ich habe es kein einziges Mal gesehen, dass es weg ist. Das gibt's nicht. Okay, also Gottes Gnade mit der Technik da hinten auch. Also Technik ist immer so eine heikle Sache. Bleibt da. So, also. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Ja, ich kann auch so vorlesen, wenn das besser ist. Also mit, mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Diesmal bin ich aber da geblieben, hab's gesehen. Also, warte mal. Ja, ich lese mal weiter und sonst hört einfach hin, genau. Vers 13. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Ein riesengroßes Event. Ganz viele Pilger waren auf dem Weg nach Jerusalem und wollten das höchste jüdische Fest feiern, das Passafest. Und mit der Palme, mit den Palmzweigen in der Hand, das war ein Zeichen für Sieg, für Freude und auch ein Zeichen für den Messias. Das Passafest ist für die Juden auch heute ein sehr wichtiges Fest. Bei dem Passafest wird... Bei dem Passafest erinnern sich die Juden daran, wie Gott die Juden ja, aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt hat. Und das Passafest ist aber auch ganz eng verbunden mit der Erwartung vom versprochenen Messias. Und aber in dem Jahr, wo Jesus, wie wir das alle gut kennen aus der Bibel, wo Jesus auf dem Eselfohlen nach Jerusalem einzieht, wird alles getoppt, so was die Leute bis dahin so erlebt haben. Die Neuigkeit hat sich ausgebreitet, die Leute riefen und sprachen einander zu, Jesus kommt zum Fest, Jesus wird dabei sein, wir können ihn hautnah erleben. Jesus, der fantastische Prediger, der große Heiler, der sogar vom Tod auferwecken kann. Das haben wir bei Lazarus gerade eben noch gesehen. Da waren Menschen, die Jesus von Bethanien folgten, weil sie erlebt haben, wie Jesus seinen Freund Lazarus aus dem Grab herausgerufen hat. Und dann muss man sich vorstellen, die Leute aus Bethanien, die das erlebt haben, wie Lazarus von den Toten auferweckt worden ist, die folgten Jesus nach. Und von der anderen Seite kamen die anderen Pilger und alle liefen Jesus entgegen, haben geguckt, wo steckt Jesus und wollten ihm begegnen und ihm entgegenlaufen und ihn als König feiern. Und dieses Hosianna heißt eigentlich sowas wie Hilf doch, hilf doch. Und das Hosianna hat sich dann irgendwann von diesem Flehruf, hilf doch, auch zum Heilsruf, zu so einem Segensruf entwickelt. Und zwar lesen wir im Markus-Evangelium Kapitel 11, also in allen Evangelien finden wir den Einzug von Jesus nach Jerusalem. Da steht, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Und mit der Nennung von David können wir viel sehen, wen die Menschen erwartet haben. David, ihr großer König, und jetzt jemand aus dem Hause Davids, von dem sie hoffen, dass er als König einzieht, der sie von der römischen Besatzungsmacht, von der Unterdrückung auch befreit, der für die Nation Israel auch einsteht. Ja, was sie Jesus dazu jubeln, dieses Hosanna, Hosanna, gepriesen seist du, das ist ein Teil von dem Psalm 118. Und der Psalm 118 war ein Teil von der Passaliturgie. Also das war den Juden sehr bekannt, diese Bibelverse. Und genau diese Bibelverse, was sie so von dem Passafest kannten, das riefen sie jetzt Jesus zu. Psalm 118, Vers 24 bis 26. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Dass sie ausgerechnet diese Verse aus diesem Psalm Jesus zu rufen, zeigt, dass sie diese Erwartung hatten, dass jetzt endlich der Messias kommt, dass jetzt endlich der König kommt, der für sie einsteht. Und was ich sehr interessant finde, Jesus lässt dieses Feiern zu. Er lässt zu, dass die Leute sagen, der König kommt, du bist der König. Wir lesen nämlich bei der Speisung der 5000, da wollten die Menschen Jesus auch schon zum König machen. Da steht dann sowas wie, dass Jesus merkte, dass sie mit Gewalt ihn zum König machen wollten und dem entzog er sich vorher. Aber jetzt ist der Moment da, wo er diese Huldigung, diese Ehre, dass er König genannt wird, zulässt. Aber er hat was anderes im Sinn und er weiß, dass er einen ganz anderen Weg beschreiten wird, als die Feiernden das annehmen. Die Menschen jubelten also Jesus zu, sie schwärmten für ihn. Sie waren total begeistert. Und nur 5 Tage später verließ Jesus die Stadt wieder, erniedrigt, gedemütigt, zerschlagen, verurteilt zum Tod und außerhalb von der Stadt Jerusalem, auf einem Hügel namens Golgatha, um dort wortwörtlich hingerichtet zu werden. Was ist da passiert? Warum so ein krasser Wechsel? Warum die Kehrtwende? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, mit diesem Ausruf, hilf doch, du bist der Helfer. Sie haben wirklich daran geglaubt, dass Jesus, der doch so viele Wunder tun konnte, der sogar Lazarus vom Tod auferwecken konnte, also einen besseren König kann es doch nicht geben, der alles kann. So, auch heute, manche Könige denken mir noch so, boah, die haben es drauf. Manche haben es gar nicht drauf. Und bei manchen, wenn man allein nach England guckt, da werden die schon so ganz glorifiziert so. Also ich persönlich mag ein paar Leute aus dem Haus, aber er hat eine gewisse Erwartungshaltung von einem König, was er so tun sollte. Und sie haben hier diesen Ausruf, hilf doch, Jesus so gerufen. Und als sie dann merkten, dass Jesus sie gar nicht von der römischen Besatzungsmacht so befreien wollte, dass er gar nicht kämpfen wollte, da in dem Sinne, dass er nicht in den Krieg ziehen wollte, da war natürlich große Enttäuschung. Sie haben so lange schon gehofft, dass sie befreit werden. Und Jesus hat was ganz anderes im Sinn. Er hat im Sinn, gegen die Sünde zu kämpfen. Und das ist noch ein viel größerer Kampf. Sünde ist ja quasi die Zielverfehlung, also dass wir durch Sünde, dass wir nicht direkt zu Gott in der Gemeinschaft mit Gott sein können, weil die Sünde uns von Gott trennt. Und diese Szene, die Elke auch im ganzen Bibeltext vorgelesen hat, das ist wie der Beginn eines Films. Wenn man diese Szene, wenn man diesen Bibeltext verpasst, dann versteht man das Ganze vielleicht weniger gut. Also Palmsonntag ist so wie die Anfangsszene in einem Film. Man muss den Anfang auch sehen, um den ganzen Film zu verstehen. Und dann kommt er als demütiger König. Er weiß, dass viele Menschen von denen, die ihm jetzt dazu jubeln, nicht wissen, wozu er kommt. Und dann, als er auf dem Weg noch dahin ist, Richtung Jerusalem, da fängt er an, vor lauter Trauer und Schmerz zu weinen. Das lesen wir in Lukas 19, Vers 41 bis 44. Also man muss sich das mal vorstellen, was für ein Gefühlsspanne oder was für ein Gefühlschaos Jesus da gehabt hat. Die einen, die rufen ihm zu und er weiß schon, was auf ihn zukommt. Er sieht den Tod, aber auch die Auferstehung schon vor sich. Und einerseits sieht er die Stadt Jerusalem vor sich und er fängt an zu weinen. Kannst du die nächste Folie machen? Wenn es klappt, ja. Also in Lukas 19, Vers 41 bis 44 steht, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde ein Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Der Bibeltext hilft uns auch manches von dem, was wir jetzt weltpolitisch sehen, was da auch jetzt in Israel, im Gazastreifen, vielleicht auch Westjordanland, was da abgeht, das hilft uns, das Ganze zu verstehen. Jesus hat gesagt, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Und diese Worte, die Jesus da sagt, sind auch zum Teil ja auch prophetisch. Es schmerzt ihn, dass so viele aus seinem eigenen Volk ihn nicht als Retter erkannt haben. Und natürlich sind da einige aus seinem Volk auch gerettet. Wir wissen, dass einige doch zum Glauben gefunden haben und dass nur durch die vielen, die zum Glauben gefunden haben, das Christentum sich auch so schnell ausgebreitet hat. Ja, wie ist das auf uns heute bezogen, in unserem Alltag? Du hast das bestimmt auch schon mal gemerkt, dass Jesus so angeklopft hat, gesagt hat, hey, bist du da? Bist du da? Also ich merke das öfter und manchmal reagiere ich da nicht so drauf, wie sich das Jesus vielleicht wünscht. Und manchmal berührt mich das aber so sehr, dass er mich so mitten rausreißt, so in Gedanken und dann so sagt, hey, bist du da? Ich bin da. Und was wir an der Geschichte sehen, Jesus kommt sanftmütig. Er kommt auf dem Eselfohlen, kommt er. Und Jesus, wenn er zu uns kommt, kommt er auch immer sanftmütig, kommt immer in friedlicher Absicht. Und er möchte dir helfen, dieses Hosanna hilft doch, Jesus möchte uns im Alltag helfen. Und dann noch ein anderer Aspekt, der mir so wichtig geworden ist bei der Vorbereitung, ist, dass ich gemerkt habe, so immer wieder in der Passionszeit, in dieser Leidenszeit, die Jesus erlebt hat, betet er. Er betet und er betet für seine Jünger, also im Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet so, da betet er für die Jünger und die Jünger hören Jesus beten, wie er für sie selber betet, für die Freunde von Jesus betet und wie er für die Menschen, die noch zum Glauben kommen werden, also vor vielen Jahren und jetzt hier, die wir hier sitzen und die auch noch nach uns kommen, wie er für uns betet, dass wir eins sind und dass wir in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Osterzeit ganz bewusst Zeit mit Jesus zu verbringen. So Feiertage, da hat man normalerweise ein bisschen mehr Ruhe. Ich mache das gerne so, in den letzten Jahren mache ich das gerne so, dass ich in den Ostertagen mir die Bibel nehme und einfach mal die Berichte, nicht nur die Kreuzigung selber, aber auch schon, was vorher passiert ist und was nachher passiert ist, ja so kapitelweise durchlese. Und ich muss sagen, es hat mich noch nie unberührt gelassen. So einmal entdecke ich was ganz Neues, manchmal verstehe ich die Zusammenhänge mehr, aber nie hat mich das Wort Gottes da unberührt gelassen. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir das tun und dass wir einfach Gott zu uns sprechen lassen und dass wir, wem das nicht so liegt, es gibt auch übrigens eine Hörbibel, also wem das Lesen nicht so liegt, kann einfach auch mal hinhören. Ist auch manchmal nicht schlecht. Dann gibt es noch das Gebet und den Lobpreis. Möchte ich uns einfach ermutigen, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann geht es weiter im Vers 14 bis 16. Die nächste Folie dann bitte. Genau. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Er reitet auf einem Eselfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart ward, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorhergesagt war. Die Menschen da konnten eigentlich sehen, in welcher Absicht Jesus kam. Denn wenn ein König, ein Herrscher auf einem Esel ritt, auch im Alten Testament gibt es ja schon so, dass jemand auf dem Esel geritten ist, kam er in friedlicher Absicht. Und wenn er auf einem Pferd geritten kam, dann zog er in den Kampf. Also bei all dem Trubel, was da geschehen ist, hat Jesus durch ein ganz einfaches Bild, wo er auf dem Esel fohlen, was dafür geschaffen war, dass es irgendwann mal Lasten trägt als Arbeitstier und so, das aber noch nie eine Last getragen hat. Das ist eine sehr große Symbolik dahinter. Auf diesem Eselsfohlen reitet er nach Jerusalem ein. Und ich finde interessant, dass da steht, und die Jünger, die verstanden das alles noch nicht so richtig. Die haben das noch nicht verstanden, dass das schon in der Schrift vorausgesagt war. Und ich finde, das zeigt doch, dass die Geschichte nicht künstlich frisiert, nicht künstlich irgendwie hochgestochert wird oder so, um die Menschen, um uns so zu beeindrucken, sondern da steht ja, die verstanden erst später. Durch den Heiligen Geist verstanden sie erst später, dass die Vorhersage aus Sacharja, aus dem alttestamentlichen Buch, Kapitel 9, Vers 9, dass das vor ihren Augen passiert ist. Und dann nach unserem Bibeltext lesen wir noch, da kam unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Und die fragten nach Jesus. Sie wandten sich an Philippus, vielleicht auch wegen dem griechischen Namen, weil da viele Menschen kamen, die griechisch konnten, die dieser griechischen Kultur groß geworden sind. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Ist doch schön, ne? Sie sagen, wir möchten Jesus kennenlernen. Die sagen direkt, was los ist. Sie sagen direkt, warum sie gekommen sind. Philippus ging zu Andreas, Bruder von Petrus, und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen, dass sie ihn kennenlernen wollten, Jesus kennenlernen wollten. Und Jesus gibt da eine sehr interessante Antwort. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das schon einige Tage bevor Jesus sterben wird, kommen die Menschen zu dem Passafest aus anderen Ländern und Kulturen und fragen und wollen Jesus kennenlernen. Da beginnt das weltweite Interesse schon an Jesus. Und in der Antwort, die Jesus da gibt, zeigt, dass er weiß, was auf ihn zukommt, dass der Tod auf ihn zukommen wird, aber auch die Herrlichkeit, dass er auferstehen wird. Und der Zweck seines Sterbens ist viel Frucht. Das bedeutet, dass wir zum Glauben kommen können an ihn und gerettet werden können. Und dann die Verse 17, Vers 19. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, oh, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Also woher wissen denn überhaupt die Menschen, alle, die da Jesus entgegenkommen? Ja, steht da, die Antwort steht da, weil die Jünger, weil die Menschen, die da was mit Jesus erlebt haben, schon viele Tage zuvor, mindestens viele Tage zuvor, ja schon in Jerusalem erzählt haben, was Jesus getan hat. Weil die schon in der Gegend erzählt haben, was sie selber erlebt haben. Und bei dieser missionarischen Hingabe müssen wir uns nicht wundern, dass das Christentum sich am Anfang so schnell ausgebreitet hat. Wie sehr sind wir denn begeistert von Jesus, können wir uns auch fragen, wenn wir den Bibeltext lesen. Können Menschen in unserem Umfeld wahrnehmen, dass wir Jesus lieben? Der Evangelist Johannes berichtet dann, dass die Leidenszeit Jesu ganz eng mit der Auferweckung von Lazarus zu tun hat. Denn einige Menschen waren wohl darunter, die sehr gut verstanden, dass dieses Wunder doch auf den versprochenen Retter, auf den Messias hindeutete, wenn er sogar vom Tod auferwecken kann. Und da waren andere begeistert, wir haben schon gesagt, weil die auf den König gehofft haben. Andere waren begeistert, aber Begeisterung ist noch kein Glaube. Viele Menschen sahen das Wunder und sie erhofften sich eher dadurch selber bessere Lebensumstände, dass da ein König kommt, der da für sie eintritt und ja, das, wo sie drunter litten unter dieser römischen Besatzungsmacht, dass er das auflöste. Aber viele von denen haben leider nicht erkannt, dass dieses Wunderzeichen, was mit Lazarus passiert ist, dass er vom Tod auferstanden und auferweckt worden ist von Jesus, dass das selber auf Gott hinweist. Und dann sagen ausgerechnet die Pharisäer, die Leute, die dagegen Jesus waren, sagen hier, dass alle Welt ihm nachlaufen wird. Ausgerechnet die sagen das, alle Welt läuft ihm nach. Und das ist, hört sich meinen Ohren an, so ein bisschen resignierend. Oh Mann! Wir haben die ganze Zeit alles versucht, um diesen Mann aufzuhalten. Und dann rennen ihm die Leute hinterher. Mann, 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 was sollen wir denn noch machen? Ja? Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Und in gewissem Sinn haben sie Recht damit behalten. Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Und im anderen Evangelium lesen wir, dass auch Pilatus dieser Neid der Pharisäer auffiel. Pilatus wusste, dass das Verfahren gegen Jesus unter anderem auch aus Neid angezettelt worden ist. Natürlich auch, weil sie meinten, dass es Gotteslästerung und so weiter. Ja, und die Pharisäer sprachen davon, das lesen wir dann auch in Johannes 11, lesen wir dann davon, was die Pharisäer und die führenden Priester befürchteten. Man muss sich das vorstellen, da waren nicht nur diese Menschenmenge, die Jesus begeistert entgegenlief, sondern da waren eben auch die Pharisäer und die Hohepriester und eine ganz große Spannung lag über Jerusalem. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende noch alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Ich möchte einfach mal so stehen lassen. Dieses Nachlaufen der Menschenmenge, dieses Jubeln ohne Treue und ohne Verbindlichkeit, das genügt nicht. Und wenn Palmsonntag der König kommt, inzwischen ist das Geschichte, was da passiert ist. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich doch ein Teil von dieser Geschichte da gewesen bin. An eurer Reaktion im Gesicht sehe ich, das geht euch auch so. Wir wünschen uns manchmal, dass wir einfach ein Freund, als ein Jünger von Jesus direkt neben ihm laufen und diese ganzen Geschichten direkt mit ihm persönlich erlebt hätten. Und ich kann euch sagen, beim Sonntag, werden wir was Ähnliches tatsächlich auch erleben in der Zukunft. Da werden wir tatsächlich das, was jetzt Geschichte ist, werden wir in Zukunft tatsächlich erleben. Und zwar komme ich da drauf, weil in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 steht, und das ist sehr ähnlich, finde ich, könnt ihr mal gucken, ob ihr das auch so denkt, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Also diese Geschichte vom Palmsonntag können wir tatsächlich eines Tages miterleben. Und dieser Moment wird kommen in der Ewigkeit. Und als ich das so, diesen Teil aus der Offenbarung gelesen habe, musste ich ehrlich heulen, weil ich mich manchmal so sehr danach sehne, dass wir das doch bald erleben. Dass wir vor Jesus so vom Thron sein dürfen und ihn anbeten dürfen, diese Freude teilen können mit unseren Geschwistern. Ja, also diesen Teil von Palmsonntag werden wir erleben. Das könnt ihr sonst gerne auch nochmal in Offenbarung Kapitel 7 lesen. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir einen kleinen Moment haben, wo wir eben kurz zur Stille kommen, wo wir einfach auch sitzen bleiben können. Vielleicht, wer mag, auch Augen schließen kann und einfach mal Gott Danke sagt für das, wo er ihn letzte Woche oder heute Morgen Lobpreis bei der Predigt einfach bei dem, was Elke gesagt hat, der berührt hat, wo er uns berührt hat oder wo wir ihm einfach sagen können, dieses Hosianna, hilf doch, hilf mir, du weißt, was auf mich zukommt, wo ich mit zu kämpfen habe, hilf mir. Und dann werde ich zum Abschluss beten und dann wird das Lobpreisteam noch ein Lied mit uns singen. Schweren Weg zu gehen, den schweren Weg da ans Kreuz, wo du so viel gelitten hast, für uns aus Liebe. Danke, dass es dabei nicht geblieben ist. Danke, dass wir in dir wirklich Leben und Auferstehung haben können. Danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns gefunden hast. Danke, dass wir zu dir sagen können, mein König. Und du bist wirklich der wahre und gerechte König. Du bist Gottes Sohn und wir lieben dich. Und Jesus, danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir das eines Tages erleben dürfen, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, mit Palmzweigen in der Hand und dir die Ehre geben. Danke, Jesus, dass du deswegen ja, gekommen bist, am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist, sodass wir ja, einfach in Freiheit vor dich kommen können.